So. Willkommen alle zusammen.
Hey!
Hey! Cool. Das ist aber echt eine krasse Übersetzungsfraktion heute. André, good luck! Ich werde versuchen, langsam zu sprechen. Sehr langsam. Bear with André, he's doing his best. If you don't understand something, just, it's my blame. Okay, lass uns zusammen beten. Vater Gott, himmlischer Vater, vielen, vielen Dank für diesen neuen Tag. Danke, dass wir jeden Tag aufs Neue dir begegnen können. Und du schaffst diesen Tag für jeden von uns. Weil du bist ein Fan von jedem von uns, Vater. Du liebst uns nicht nur mit einer Agape-Liebe, einer hingegebenen Liebe, sondern du magst uns. Und es ist so gut, das zu hören, das zu sehen in deinem Wort. Ein Bild von dir, wie du zu uns stehst. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns kennst und uns liebst. Ich bitte für die Zeit jetzt hier in deinem Wort, dass du zu uns sprichst, dass wir dich verstehen und dass wir uns mehr verstehen. Ich lege dir diese Zeit in deine Hände und ich bitte im Namen von Jesus. Amen. Wer kennt den Film Inception? Ja. Wir haben, als wir bei Strusch waren, jetzt vor ein paar Wochen, haben uns unterhalten, was sind so unsere Lieblingsfilme. Und das war definitiv eins der Favoriten bei einigen von uns. Und ich habe ein bisschen nachgedacht, ich fand es natürlich unglaublich toll gemacht. Ne? Aber eine Sache, die mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist, wie sehr uns ein einziger Gedanke prägen kann. Weil den ganzen Film lang war es darauf aufgebaut, dieses riesen Energieimperium zu beeinflussen von einer Firma, einer Konkurrenzfirma, dadurch, dass jemand in den Traum von dem Sohn von diesem Chef von der Firma reinkommt und nur einen Gedanken ändert. Und der Gedanke war, dass er quasi nicht den Vater beeindrucken muss. Nicht in die Fußstapfen von seinem Vater treten muss. Muss er nicht. Er kann selbstbestimmt leben und das muss ihn nicht beeindrucken. Ein Gedanke muss einen riesen Einfluss. Ja? Wo Leute sterben, wo Leute sich investieren und ganz viel darauf aufgebaut ist. Und ich habe gedacht, es gibt echt auch in unserem Leben Gedanken, die uns prägen. Ob wir es wollen, bewusst oder nicht. Und ein Gedanke, über den ich heute sprechen möchte, ist, glaube ich, ich hoffe, dass der uns heute verändert wird. Dass wir aus der Schrift diese Gedanken sehen und die uns verändern wird. Und zwar ist der Grundgedanke oder die Grundfrage ist, bin ich als Mensch gut oder bin ich als Mensch böse? Gleich kommt es mehr dazu, ja? Aber erstmal steigen wir so langsam Schritt für Schritt rein. Wir haben letztens von Lukas 15 gelesen, über die verlorenen Söhne. Der eine ist weggegangen von Vater und wollte unabhängig sein von ihm. Ja? Der andere hat für Vater sein Leben lang geackert, war aber genauso verloren, weil er war nicht mit Vater. Und ich habe mir gefragt, was bewirkt das, dass wir von diesem guten Gott weggehen? Und einfache Antwort wäre, weil wir Sünder sind. Aber dann kann man nur noch fragen, ja gut, aber das ist doch ein guter Gott. Warum gehe ich dann weg von dem guten Papa? Und ich glaube, was uns von Gott wegbringt, einer der Gründe, warum, ist, weil wir uns schämen, weil wir denken, wir wären böse. Lass uns ganz am Anfang in Genesis 1 aufschlagen. 1. Mose. Und ich habe es auch ein bisschen schon vorbereitet. Gesichterkennung. Kamera verdeckt. Okay. Ah ja, okay. So, sieht man, ne? 1. Mose, Kapitel 2. Verse 25. Hier ist die Rede von ersten Menschen, ne, die bei Gott waren und die Sünde ist noch nicht passiert, ist noch nicht gefallen. Ja? Und hier steht's, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Anfang der Geschichte von der Bibel, wo Entstehungsgeschichte erzählt, wie alles angefangen hat, und genau im 2. Kapitel möchte Gott uns hier was mitteilen. Man könnte denken, ja, Lappalle, nackt, sich schämen, nicht schämen, hm. Aber ich glaube, es ist keine Lappalle. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie waren in einer Welt, wo man so sein konnte, wie man ist, und es gab keinen Grund, sich zu schämen. Eine perfekte Beziehung mit Gott, wo man offen war mit dem, wie man ist. Dann lesen wir nach dem Sündenfall 1. Mose 3, Vers 7. Nachdem die beiden gegessen haben von der Frucht, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Nackt sein war bis dato keine Kategorie. Das gab es nicht. Sie wussten es nicht. Und nach dem Sündenfall haben sie es erkannt, dass es sowas gibt. Oh, bin nackt. Und das Erste, was sie machen, ist was? Sie schützen sich. Sie kleiden sich. Sie suchen Schutz aus Feigenblättern. Und dann geht es weiter. Verse 9 bis 10. Passiert noch weiteres, was wir darüber hinaus lesen können, verstehen können. Und sagt Gott, und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ich habe schon die Hausaufgaben gemacht, wo ich ein bisschen highlightet, worum es geht. Ne? Hier kommt noch, also wir verstehen, dass wir nackt sind. Ja, wir müssen uns schützen. Und dieser Schutz ist verbunden mit was? Mit Furcht. Halten wir erstmal diesen Gedanken fest. Und ich glaube, das ist nämlich das, was wir tun. Und ich glaube, es ist das, was uns von Gott wegbringt. Dass wir uns schämen. Ich habe 3 Punkte in der Predigt. Woher kommt die Scham? Wie hängen Scham und Furcht zusammen? Und wie sollen wir damit umgehen? Sehr einfach. Ich gebe zu, das ist ein bisschen tieferes Thema, aber so ist es. Manchmal muss man sich anstrengen, um Sachen mehr tiefer zu verstehen. Wir sind sehr komplex, sogar die Russen. Ja? Kostja? Würdest du zustimmen, oder? Ja.
Die Russen sind noch komplexer als die anderen.
Richtig, das sowieso, ja. Oh, 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 oh. No strings attached. Okay. Okay. Also, Titel der Predigt heißt Nackt und nicht beschämt. Nackt und nicht beschämt. Das ist das, was wir waren, und das ist das, was Gott will, dass wir auch sind. Ja? Aber am Anfang, was ist überhaupt Scham? Ich glaube, wir müssen unterscheiden, das ist wichtig, zwischen Scham und Schuld. Bei der Schuld geht es darum, dass ich etwas getan habe, dann habe ich gesehen, oh, das war nicht gut, und dann übernehme ich die Verantwortung und gehe auf dieses Problem zu oder auf die Person zu und löse das. Wir sehen es bei David zum Beispiel, als der Nathan ihn angesprochen hat. David, du hast da den Mann umbringen lassen. Du hast mit der Frau da geschlafen von dem Mann. Und das warst du. Und David sagt, ja. Und er bekennt diese Schuld. Und was passiert? Es verbindet ihn mit Gott. Es leitet nicht von Gott weg, sondern das verbindet ihn mit Gott. Der ist danach enger zusammen. Bei dem Scham ist genau andersrum. Bei dem Scham haben wir ein überwältigendes Gefühl, den wir nicht zugeben wollen, der uns so groß ist. Und wir wollen es verstecken und es trennt uns von Gott. Und es trennt uns voneinander. Ich lese mal, sorry, das nur auf Deutsch, mal Definitionen aus Duden über Schuld und Scham, okay? Schuld, Ursache von etwas Unangenehmen, Bösem oder eines Unglücks, das Verantwortlichsein, die Verantwortung dafür. Das ist die Schuld. Ja, das hat wirklich mehr mit Verantwortung zu tun und nicht mit so schlechten Gefühlen, die dich überwältigen. Beim Scham, wenn man Duden liest, Scham durch das Bewusstsein, besonders in moralischer Hinsicht, versagt zu haben. Durch das Gefühl, sich eine Blöße gegeben zu haben. Ausgelöste, quälende Empfindung. Ja, das unterstreicht das nochmal. Also Schuld ist einfach nur, ich habe etwas gesehen und das ist eine gesunde Reaktion und das ist, mein Gewissen spielt eine Rolle, oh, ich sehe das ein und dann löse ich was. Und beim Scham, das löst gar nichts. Das ist erstmal, es ist zu viel und ich fühle mich scham, ich fühle mich entblößt. Und was passiert beim Scham ist, und das ist das Problem, ist, wir wollen uns schützen und wir geben etwas vor, deswegen, was wir nicht wirklich sind. Und die Gefahr ist da, dass wir eine Fassade aufbauen, um etwas aufrechtzuerhalten, damit wir uns nicht schämen müssen. Oder die Scham bewirkt das. Und jetzt noch tiefer, wir hängen, das ist zu Nummer 2, also geht es heute schnell, wir hängen die Scham und die Furcht zusammen. No signal? Shame on me. So. Wir hängen die Scham und die Furcht zusammen. Ich glaube, es sind zumindest 2 Dinge, wie sie zusammenhängen. Zum einen, weil wir Angst haben, in eigenen Augen schlecht zu sein. Schämen wir uns? Und zum anderen, weil wir Angst haben, nicht geliebt zu werden. So, Nummer 1. Weil wir Angst haben, in eigenen Augen schlecht zu sein. Ich gebe mal so ein Bild, habe ich mal rausgesucht. Ah, nee, das ist nicht das Bild. Genau. So. So. Das Bild. Ja? Also, sag's mal laut. Also, wenn du sagst, ja, muss ich es nicht machen, aber wenn du sagst, ich bin schlecht. Wie fühlt sich das an? So fühlt sich das an. Das ist. Nein. Manchmal wollen wir uns selber peinigen, ja, das passiert, aber eigentlich ist es nicht das, was ich wirklich fühle. Ich will nicht das. Also, nein. Und das verursacht diese Angst, wenn wir uns fühlen oder so denken, wie wir uns schlecht. So. Und es gibt sehr, sehr viel darüber. Und ich habe irgendwie, das habe ich, glaube ich, bei Weihnachten erzählt, mit diesem Thema mich gar nicht so lebenslang beschäftigt, weil ich dachte, das ist nicht so wichtig. Und letztens hat mich ein Vers so sehr beschäftigt, und sagte, wow, da ist so viel drin, was mich prägt und mich ändert. Die Frage ist, ist der Mensch gut oder ist der Mensch schlecht? Ja, es gibt viele Meinungen darüber. Also große Bewegung des Calvinismus, die davon ausgeht, der Mensch ist abgrundschlecht. Von Anfang an. Ja? Und es gibt viel, viel Bibelstellen dazu. Und es gibt andere, die sagen, der Mensch ist gut. Und man kann auch andere Bibelstellen nehmen. Wir lesen uns auch ein paar. New Age sagt, du bist gut. Du bist gut. Du hast eigentlich alle Antworten in dir. Ja? In dir ist eigentlich, du brauchst nichts anderes. Du musst einfach dir zuhören, dich wahrnehmen, weil du gut bist. Du bist Gott. Eigentlich. Ja? Dahin geht die Reise bei New Age. Deswegen darf dir niemand sagen, was du zu tun hast. Oder Böses. Oh, ganz, ganz schlecht. So. Und zwischen diesen 2 Welten, würde ich sagen, bewegt man sich so bei diesen Fragen. Ich nehme ein paar Bibelstellen, die auch interessant sind in diesem Zusammenhang. In Jeremia 19, Vers 17, Vers 9 steht tatsächlich: arglistig, ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Yep. Jeremia 17, 9. Arglistig, ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Und Matthäus 7, Vers 11, das ist ein Gedichtstelle, wo ich dachte, das steht doch drin. Und es ist gut, dass man sich ein bisschen damit beschäftigt. Was steht denn da drin? Matthäus 7, Vers 11, da steht, sagt Jesus, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Hier, steht doch. Ihr seid böse. Wir sind böse. Ja, die Russen auch. Sorry, Köster. Aber, ne, steht da.
Ich kann nichts dafür.
Sehr gut. Voll Verantwortung übernehmen. Wir sind alle in einer Art Russen. Boris. Genau, du Boris mit dem Namen Boris. Also. Aber das Wort, was hier steht für böse, im Griechischen, heißt Poneros. Kommt von Ponos, was heißt Pain auf Englisch. Schmerz. Also eigentlich, was Jesus hier sagt, ist, ihr seid verletzend zu euren Kindern. Ihr seid painful zu euren Kindern. Und wenn er von dem Teufel zum Beispiel spricht, von wirklich dem Bösen, nimmt er niemals dieses Wort. Ja, nimmt andere Wörter. Gut zu wissen. Ja? So, und jetzt. Gehen wir ganz nach unten. Was lesen wir denn in 1. Mose, als Gott uns schafft? Erste Mose 1, 26, Anfang und 31, Anfang. Also ich habe es ein bisschen hier komprimiert, damit wir das Wesentliche hier rausgreifen können. Ja. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So, zum einen sehen wir hier, als er das alles schafft, am Ende sagt, das ist gut, sehr gut sogar. Klar, wir sind von ihm. Und da sagt er, lasst uns, machen uns gleich. So, ist es wirklich so, dass durch Sündenfall ist es alles passé? Das heißt, Mensch war früher gut und jetzt ist es einfach schlecht. Ist es alles komplett dann weg? Das glaube ich nicht. Er hat uns, wie er es im Alten Testament behandelt, im Neuen, er spricht immer wieder von Liebe zu uns. Liebt denn Gott das Böse? Ich glaube nicht. Er liebt seine Kinder und wir sind seine Kinder, die er geschaffen hat, nach seiner Art. Und aber der eigentliche Vers, der das Ganze wirklich ins richtige Licht bringt, und das ist das, was mich so begeistert, ist, was ich gefunden habe in Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, Vers 15 und Vers 17 habe ich rausgegriffen. Ich finde interessant, Römer 7, es wiederholt sich immer wieder. Ja, Paulus erzählt von verschiedenen Perspektiven, aber immer das Gleiche. Und ich habe für euch kostenlos diese Service gemacht, in dem ich es wirklich rausgegriffen habe, was sagt er denn eigentlich? Ja? Keine 5 Euro. Römer Kapitel 7. So, lassen wir uns damit beschäftigen. Ein bisschen graue Zellen anlegen. Da sagt Paulus, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und dann sagt er es, und das ist wirklich dieses Perspektivwechsel, wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Sünde, die in mir wohnt. Und ich habe mal was gezeichnet. Ja. Okay, gut. Also, das ist hier Licht und das ist Finsternis. Ja? Das ist das Liebe und das Gute und das ist das Böse hier. Ja? So, das hier hat Gott uns in Liebe gemacht. Ja? Haben wir gelesen. So, und das hier, das ist das Böse. Ja? So. So, und das war, als wir geschaffen wurden, ja, das war nicht bei uns. Das war uns nicht gewohnt. Ja? Und danach, was es passiert ist, ist das. Ja? Die Sünde, sagt Paulus, die wohnt in uns. So. Wer ist denn das Böse hier? Ist das der Mensch? Nein. Das ist die Sünde, die in uns wohnt. So, und dann spricht er ja hier. Er sagt, ich tue nicht das, was ich will. Ja? Sondern im Gegenteil, ich tue, was ich nicht will. Und wer das tut, das ist die Sünde, die ich mir in mir wohnt. Lass uns das bezeichnen. Also ich will das hier. Ja? Das will ich. Ja? Und das hier, das will die Sünde. Ich finde es gut, das vor Augen zu haben. Was Paulus da sagt, die Sünde, die das tut, das bist nicht du. Du willst das Gute. Du willst das Gute. Und das kenne ich von mir. Ja, ich will das Gute. Aber ich begebe mich den Sünden. Und davon spricht Paulus sehr, sehr, sehr ausführlich, wie das passiert. Ja. Aber ich glaube, das ändert sehr viel in Bezug auf, wie Gott mich sieht und wie ich mich selbst sehe. Ja. So. Erstmal dahin. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach zu sehr uns mit unserer Sünde identifizieren, die in uns wohnt. Das ist das Problem. Und das ändert die Perspektiven. Was sind so die Applications oder Applikationen, was folgt daraus? Wie gehen wir mit unserem Leben um? Zum einen, Jesus sagt auch zum Beispiel in Matthäus 9,12, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, das kann ich mal so schnell sagen. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also, ich bin nicht die Krankheit, ich habe die Krankheit. Und Jesus möchte diese Krankheit heilen in mir. Wenn ich Krankheit wäre, wäre da nichts zu heilen. Das wäre einfach, ich wäre weg, wenn es weg ist. Ne? Und Jesus, glaube ich, kam zu uns, um die Realität zu zeigen. Und zwar zum einen, wenn wir jetzt an diese zwei verlorenen Söhne denken, diese zwei Kategorien, die Jesus uns auch gibt, ist zum einen davon zu heilen von der Lüge, dass wir keine Sünde haben. Ja? New Age, du hast keine, es gibt keine Sünde. Und Jesus sagt, Sünde. Sünde braucht er, die geheilt werden wollen. Das ist die eine Lüge, die von der er uns heilt. Ja? Die Sünde, die uns belastet und uns von Gott wegträgt. Aber zum anderen will er auch uns davon befreien, von dem Bild, dass wir die Sünde sind. Nein, sind wir nicht. Er will heilen, uns heilen von der Sünde. Er liebt den Sünder und hasst die Sünde. Und weil unsere Gedanken prägen ja unsere Taten. Jetzt, was für ein Bild hast du von dir? Was denkst du über dich? In diesem Bereich. denkst du, du bist schlecht, dann viel Erfolg mit Umkehr. Wenn du sowieso schlecht bist, dann warum dann versuchen, etwas Gutes zu machen und sich besser ein bisschen zu fühlen, aber dann weißt du, es wird sowieso nichts. Keine Hoffnung. Ich bin ja schlecht eigentlich. Oder es ist nur eine Krankheit, die geheilt werden kann. Böse Seele kann nicht geheilt werden, aber die Krankheit, die kranke Seele kann geheilt werden. Und beim Umkehr können wir deswegen sagen, entweder ich bin ungeduldig, ich bin unfriedfertig, ich bin nicht liebevoll. Und die Konsequenz daraus ist, ich muss jemand anderer sein, der liebevoll ist. Und wir denken, wir wären böse und schämen uns und wir wollen uns verstecken. Also over the wrong run, also lange Zeit eigentlich, wir sehen es, ich sehe das Böse in mir, das ist immer noch da und wir denken, ich bin böse, deswegen ist es so. Und dann schämen wir uns und wir wollen uns verstecken. Oder du sagst, ich bin eigentlich in mir, in meinem Kern, ich bin liebevoll, ich bin geduldig, ich bin friedfertig, aber etwas belastet mich so sehr und etwas zieht mich so sehr und das ist die Sünde, die mich dahin bringt, dass es sogar zu meinem Charakter wird. Das, was Paulus sagt, ich tue, was ich überhaupt nicht will, was ich abscheue. Und wenn wir aber denken, wir wären gut, wir wären liebevoll, dann wollen wir das ans Licht bringen, damit das geheilt werden kann. Ja, das eine ist, wir schämen uns, weil wir denken, wir sind böse und wir müssen uns verstecken, weil ich bin ja böse. Und das andere ist, ich sehe das, das ist das, was nicht zu mir gehört. Die wohnt in mir, diese Sünde, aber das gehört nicht zu mir. Ich will lieben. Ich will friedfertig sein. Und das will ich ans Licht bringen, damit das geheilt werden kann. Ich glaube, wir können auch unsere Gemeinschaft entweder das eine oder das andere fördern, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander sehen und angefangen davon, wie ich mich selbst sehe. Ja? Es passiert alles zwischen den Zeilen. Es ist nicht etwas, was du sagst, du bist böse. Niemand von uns hat jemals sowas gesagt. Aber die Frage ist, was denkst du? Und vielleicht, ich glaube, wir denken das auch nicht bewusst, habe ich auch nicht. Aber ich glaube, das prägt uns ungemein. Und ich glaube, deswegen hat Gott auch diese Zeilen über das Schämen schreiben lassen. Ich habe die Vision für uns hier, dass wir eben so eine Gemeinschaft haben, in der wir nicht die Perfektion voneinander erwarten oder schlechte Motive schnell vermuten, weil wir ja böse sind, sondern eben, dass wir voneinander wissen, dass wir das Gute tun wollen. Also wenn du dich gefragt hast, ah, es fällt mir so schwer, die guten Motive bei anderen zu denken. Es ist doch so offensichtlich, was Böses er denkt oder macht. Das ist das, was dir helfen soll. Wir sind alle von Gott und Gott ist gut. Und deswegen sind wir gut. Nicht, weil wir selber aus uns aus was verdient haben. Wir wollen das Gute tun und in uns wohnt die Sünde, die wir nicht verstecken sollen. Gemeinschaft, in der wir einander offen sind über unsere Sünden. Und erfahren können, sich aufgehoben zu fühlen von den anderen, statt eine Fassade aufrechterhalten zu müssen, damit die anderen das nicht entdecken, was ich wirklich mache. Wie verbinden wir so eine Gemeinschaft? Wo wir die Leute damals mit Gott zusammen gar nicht wussten, dass sie nackt sind. Dass wir so sein konnten, wie sie sind. Was wir gerade gesungen haben. Komm, so wie du bist. Und was mich auch inspiriert, ist, ich meine, wenn wir Jesus und seinen Jünger anschauen, Ich meine, was für Atmosphäre Jesus schaffen musste, dass die Sünder geströmt sind zu ihm, um ihm zuzuhören. Zu ihm hin. Niemand hat sie gezwungen. Es war keine Religiosität, es war gegen Religiosität, der Jesus. Ja? Sie wollten hören, was er sagt. Oder mit seinen Jüngern. Ich meine, die Jünger haben gestritten darüber, wer von denen der Größte ist. Mit Jesus. Bei uns hier wird niemand sowas wagen. Dafür ist es viel zu beschämend, um sowas, diese Gedanken zuzulassen, was wir wirklich denken. Aber Jesus hat Atmosphäre geschaffen, wo das möglich war. Und wo Leute so sein konnten, wie sie wirklich sind. Man offen miteinander ist. Das war Punkt Nummer 1. Also wie hängen die Scham und die Furcht zusammen? Wir haben Angst, in eigenen Augen schlecht zu sein. Und Nummer 2, ich glaube, wie hängen die Scham und Furcht zusammen? Ist, weil wir Angst haben, nicht geliebt zu werden. Und so habe ich auch noch ein Bildchen. Das Bildchen hier. So. Wir haben Angst, nicht geliebt zu werden. Und deswegen schämen wir uns. Ich lese mal ein Zitat auf. Ich lese mal auf Deutsch und dann auf Englisch. Du musst das nicht übersetzen, André. Von einer Professorin, heißt Brené Brown, viele von euch kennen es wahrscheinlich, die definiert, was die Scham ist und in diese Richtung. Und dann lesen wir noch was aus der Bibel, kein Problem, keine Sorge. Die sagt, ich definiere Scham als das intensiv schmerzhafte Gefühl oder die Erfahrung der Annahme, dass wir fehlerhaft sind. Und deshalb der Liebe und Zugehörigkeit unwürdig sind. Etwas, was wir erlebt, getan oder versäumt haben, macht uns der Verbindung mit anderen unwürdig. Dann lese ich es auf Englisch. I define shame as the intensely painful feeling of an experience of believing that we are flawed and therefore unworthy of love and belonging. Something we've experienced, done, or failed to do makes us unworthy of connection. Das ist das, was mit uns passiert. Wir haben diese Sünde, die uns zu etwas bewegt, was wir nicht wollen. Und wir denken, da sind wir. Und wir haben Angst, dass die anderen uns deswegen nicht lieben werden. Und nicht nur die anderen, sondern auch Gott uns nicht lieben wird. Und nicht akzeptieren wird. Ich lese mal nochmal das hier. Gott hat, sagt hier, lasst uns Menschen machen. Er hat uns, also Gott ist ja dreieinig, sehr gut. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die waren immer vor uns schon da, also es gibt keine Zeit bei denen, aber egal. Das heißt, es gibt keine Unliebe da dazwischen. Ja? Und in diesem, wie sie sind, haben sie uns gemacht. In Liebe. Ja? Also wir werden geliebt. Da ist gar keine Frage, ob wir geliebt werden oder nicht. Aber wir fühlen uns, weil wir schlecht denken von uns, dass wir uns nicht geliebt werden. Und was wir dann tun, ist, wir verstecken uns und schützen uns und bauen eine Fassade auf. Und je mehr wir das tun, umso mehr sehen wir eigentlich, ich fühle mich immer noch nicht geliebt dadurch. Weil du kannst dich dadurch nicht geliebt fühlen. Und entweder wir wollen es nicht wahrhaben, also dass wir Böses in uns haben, Oder wir verfallen in sich bemitleiden, dass wir einfach keine Hoffnung mehr sehen, ich bin schlecht. Oder wir fangen eben diese Fassade aufzubauen und fangen an zu performen, also etwas abzubilden, etwas tun, damit es so aussieht, als ob ich doch gut wäre. Und wir machen das ganz normal im Alltag, in der Welt, indem wir gute Noten haben wollen und zeigen wollen, ich bin doch gut, oder Erfolg oder Position haben wollen, um sich selber zu zeigen und anderen zu zeigen, ich bin eigentlich gut. Oder indem ich Besitz habe mehr und dann sagen, guck mal, ich habe doch also viel zu geben. Oder indem ich sage, guck mal, wie geduldig ich bin, also unsere Talente, die wir haben, also wo wir gut darin sind, ja, tatsächlich, andere sehen das. Und dann möchte ich das auch zeigen, guck mal, ich bin doch gut, ich bin doch so geduldig. Und die anderen nicht so. Und in sozialen Medien zeige ich natürlich auch meine Schokoladenseite und meine Erfolge und meine besonderen Zeiten, gucken wir, gut mein Leben ist. Na? Und was wir damit aber unbewusst, glaube ich, uns selbst und anderen sagen wollen, ist, ich bin doch gar nicht so schlecht. Was diese Scham in uns verursacht, ist, dass wir sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Und versuchen durch diese Sachen das zu verursachen, dass die anderen mich mögen. Und je mehr wir das tun, umso mehr, ich mache mal das hier, umso mehr ist das, was wir sind und das, was wir nach außen zeigen, die Schnittmenge ist dann klein. Und wenn jemand dir begegnet, der dir mit Liebe und Vergebung begegnet und wirklich nett ist, was dann passiert ist, du glaubst ihm nicht. Weil er dich nicht kennt. Weil er nur deine Fassade kennt. Und niemand kann dich dann, du fühlst dich niemals geliebt. Dadurch. Und das ist das, wovon uns Gott befreien möchte. Wir sind, jemand hat geschrieben, ich weiß nicht, wer das war, wir sind, wir bleiben Leben lang wie eine Art Schüler am ersten Tag in der Schule, der Leute halt nicht kennt und in der Kantine ist mit seinem Essen und guckt, wo er dann einen Sitz findet, wo er dann dazugehören kann. Und das ist deswegen, wir wollen geliebt werden und wir haben Angst, nicht geliebt werden, wegen unserer bösen Taten. Und in der religiösen Welt versuchen wir, aus eigener Kraft uns dahin zu bewegen. Durch unsere guten Taten. Ja, das war der zweite Sohn. Der dachte, ich tue es doch. So viel. Und es ist jetzt schmaler Grat, ne? Aber das ist entscheidend, warum tust du, was du tust. Und du kannst sogar sagen, also, ich werde nicht mehr sündigen. Nie wieder. Aber warum? Um dir selber zu sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ja? Ich werde Gott ehren mit meiner Selbstverleugnung. Und Amen. Gott ist dessen würdig. Aber warum tust du das? Du kannst das tun, entweder um dir selber zu zeigen, dass du doch gut bist, oder um Gott zu lieben. Ich werde zeigen, dass Gott mich verändert hat, mich berufen hat. Aber warum tust du das? Und das ist das, was wir eben versuchen, dorthin zu kommen, ne? Nach, ins Licht. Und denken, wir werden dort, aber wir sind es dort nicht. Und das weiß Gott. Das können wir nicht. Wenn man weiterliest, ich kürze das hier ein bisschen ab, wenn man weiterliest in Römer 7 und Römer 8, wir können das nicht, wir schaffen das nicht. Ja? Und Gott weiß das. Und deswegen brauchen wir Gott. Und er möchte uns so, wie wir sind, mit dem ganzen Mist. Er hebt uns, weil er uns liebt. Und zwar dich in Gänze, nicht nur den tollen Part. Zwar bei vielen von uns, von den Älteren unter uns, kennen noch diese Bilder, die viele mitbekommen haben, über die, wenn du den Ehepartner auswählst, na, es gibt nicht nur die positiven Seiten, sondern auch die anderen Seiten, und du nimmst das ganze Paket. Na. So. Bei Gott ist es auch so, der wusste das von vorne Bescheid über uns, aber er liebt dich abgöttisch. Und das Bild eigentlich, was, glaube ich, Gott uns vermitteln möchte, ist das. Glaubst du, dass Gott dich so sieht? Das bist du und das ist Gott. Und das ändert alles. Wie sollen wir mit unserem Scham umgehen? Nackt sein und nicht beschämt mit Gott. Und nackt sein und nicht beschämt miteinander. In 1. Korinther 8, Vers 3, es gibt so viele Bibelstellen dazu, aber ich finde diese ziemlich toll. Jetzt lese ich die mal. Ups. 1. Korinther 8, Vers 3. Am Ende des Verses steht: Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Gott kennt dich und nicht nur von ungefähr, er kennt dein Herz durch und durch. Ja, sagt er in der Schrift immer wieder. Er kennt wirklich alles, jeder deinen Gedanken. Und deswegen geht er weg und sagt: Nee, ich bin im Licht, das ist Finsternis, damit will ich nichts zu tun haben. Nein, er kennt dich und er sieht dich und er liebt dich. In Lukas 15, das sind ja drei Parabeln dort, nicht nur eine. Ja? Und die alle anderen haben noch was Gemeines, und zwar Gemeinsames. Die erste Parabel ist über, Jesus erzählt über 99 Schafe und ein Schaf. Und er läuft diesem einen dummen Schaf hinterher. Und als er gefunden hat, was macht er? Freut sich. Die zweite Parabel geht um den Groschen. Um eine Frau, die den Groschen verloren hat. Und sie sucht es und findet es. Und Jesus macht Parallele zu uns mit dem Groschen, wie Gott uns sucht. Ja, und findet und was? Freut sich. Und dritte Geschichte geht um die verlorenen Sohn, aber erstmal um diesen verlorenen Sohn, der zurückkommt. Und seine Motivation ist nicht so ganz rein. Ja? Was macht Gott? Der Vater freut sich und schmeißt die Party. Und das ist das Bild, was Jesus dir vermitteln möchte. Freut sich über dich. Er freut sich über dich, er liebt dich, er mag dich. Es ist nicht diese Liebe, wo er sich entscheidet, er ist ja gut, ne? Und deswegen muss er lieben. Nein, er ist ein Fan von dir. Er ist ein Fan von dir. Und was wir hier sehen, ist in dieser Parabel, es ist nicht so diese breite Masse, die Gott liebt, ja? Sondern er spricht hier von einem Schaf von 99. Von einem Groschen und von einem verlorenen Sohn. Er ist hier sehr, sehr individualistisch, der Gott. Und er liebt dich persönlich. Aber das möchte Jesus auch uns vermitteln. So, streich es dieses Satz, wenn uns im Kopf ist, oder heute gekommen ist, sorry, ich habe es Ihnen gegeben, ich bin in Ihrem Böse und muss mich schämen. Ich bin gut. Schreibt lieber diesen Satz. Ich bin gut. Nicht, weil ich von mir aus so gut bin, sondern weil ich von Gott gemacht bin, der gut ist. Ich bin gut, nicht weil ich von mir aus so gut bin, sondern weil ich von Gott gemacht bin, der gut ist. Nackt sein und nicht beschämt mit Gott. Und nackt sein und nicht beschämt miteinander. Letzter Punkt. Jakobus 5, Vers 16. Da steht, darum bekennt einander eure schöne Stories und eure Erfolge und wie gut ihr dasteht. Nein, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Gott möchte uns, möchte, dass wir miteinander das tun. Er möchte uns heilen durch uns. Wir verursachen größten Schmerzen beieinander und wir sind diejenigen, die diese Heilung bringen. Und Gott über uns die bringt. Er impliziert uns damit. Wir sind viel zu komplex wahrscheinlich, dass man das einfach so umstellen sollte, weil wir so viel unser eigener Wille darin involviert ist. Es gibt einen Bereich, glaube ich, der geheilt werden kann, nur dann, wenn wir den Scham nicht erlauben, uns zu isolieren. Nur dann können wir bestimmte Sachen überhaupt heilen, die in uns sind. Und ich glaube, wir bleiben so gebrochen, wie sehr unser Schmerz versteckt bleibt. Und wenn wir jemand unser Schmerz anvertrauen, wenn wir unser Schmerz jemand anvertrauen, was passiert dann? Dann verliert es an Kraft, die uns belastet. Hast du das mal erlebt? Dass du jemand was erzählt hast und es war dann tausendmal leichter. Hilft euch einander eure Lasten zu tragen, sagt Jesus. Ne? Wir sollen aber keinen Seelenstriptease machen. Ja? Also es geht nicht darum, sich zu öffnen, um zu zeigen, dass ich gut bin und dass ich geistlich bin. Ich mache das Richtige. Ich mache meine Jüngerschaftszeit und ich mache mal... Nein. Jesus hat auch seine 12 gehabt. Und unter diesen 12 hat er auch seine 3 gehabt, mit denen er mehr Zeit verbracht hatte. Es geht darum, offen zu sein. Und manche tiefen Sachen, die wir haben, die Heilung brauchen, die brauchen auch wirklich Vertrauensleute, ja, die wir haben. Es geht nicht nur einfach so per se offen zu sein. Ich lese mal von einer anderen Person, die auch was über Kreuz mal was geschrieben hat, ein paar Bücher, zum Schluss, was er geschrieben hat. Auf Deutsch und auf Englisch lese ich dann. Über die Scham auch wieder, ne? Was es für uns beursacht in dieser Hinsicht. Ich war ziemlich sicher, dass ich die einzige Person war, die dieses unglaubliche und ängstliche Gefühl im Inneren hatte. Das ist es, was Scham bedeutet. Es sondert einen immer als einzigartig beschädigte Ware aus. Und deine Scham ist eines der Dinge, für die du dich schämst, die Scham selbst. Also sagst du nie jemandem, was du für dich selbst empfindest. Und du hast nie die Chance zu hören, dass sie genauso fühlen. Das ist auf Englisch. I was quite sure I was the only person who felt this float and fearful inside. That's what shame is about. It always singles you out as uniquely damaged goods. And your shame is one of the things you are ashamed of. So you never tell anyone else how you feel about yourself. And you never have the chance to hear that the feel that they feel the same way. Ich kann mich erinnern, als ich mit Kostja in Berlin vor 21 Jahren, so ungefähr, mit jemandem meine erste Bibelstudie gemacht habe. Wollte jemand beibringen, was die Bibel sagt über Gott. Und ich habe mein Schema F gehabt, wie das funktionieren soll. Und ich war 19 und der Typ war 42. Und nach einer halben Stunde dieser Typ hat weinend das Zimmer verlassen und ist gegangen. Und dann Kostja, der ja älter als Christ war als ich, ein paar Monate, ne? Oder ein Jahr oder so, ne? Der war ja meine Bezugsperson. Das heißt, er wusste ja Bescheid, was belaufen ist und warum das so war und mich zu trösten natürlich, ne? In der Situation. Was macht Kostja? Er kommt zu ihm nach Hause, er hat für mich gekocht, er hat mir noch was gegeben, was Schönes und so. Und dann meinte Kostja, okay, geh mal schlafen. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich bin doch im Reich Gottes. Hier ist man doch füreinander da. Nee, ich kann so nicht, das ist nicht Reich Gottes, das kann nicht sein. Und das war wirklich Katastrophe, Entschuldigung. Aber es war eine Katastrophe für mich, ne? So. Und ich wollte wirklich nie mehr zur Gemeinde hingehen. So weit war ich. Ich wollte nicht zur Gemeinde hingehen. Nee, das kann nicht sein. Das ist keine Liebe. Ich war ein bisschen emotional. Ein bisschen. Und irgendwie hat Kostja oder Juri, ich weiß nicht mehr, wer von beiden mich da hingekriegt, dass ich doch zu unserer Bibeldiskussion oder unserer Familiengruppe komme. Irgendwie haben sie es geschafft. Ich bin hingegangen mit meiner Einstellung, den Bösen da, ne, die tun nur so, als ob sie liebevoll wäre. Und ich saß da und dann haben sie angefangen zu erzählen, wie geht's dir? Wie war deine Woche so? Und plötzlich hat der eine oder der andere angefangen zu heulen und zu erzählen, dass er sich total einsam fühlt. Überhaupt nicht verstanden. Und nicht geliebt. Und da ist mir schon wieder Schuppen vor den Augen gegangen, dass, oh, ich bin nicht der Einzige, der sich so fühlt. Für mich war die Welt zusammengebrochen. Ich dachte, oh, das stimmt nicht. Ich dachte, das wäre Gott, doch, das funktioniert doch. Aber sieh mal da, die anderen tragen ähnlichen Päckchen wie ich. Und das werde ich nie vergessen, obwohl es schon so lange her ist. Lass uns einander teilen. Und dass diese Scham uns nicht isoliert voneinander, sondern dass wir einander uns mitteilen. Fazit. Was bringt uns dazu, vom guten Gott fern zu sein? Eine von den Sachen, die uns dazu bringt, ist unsere Scham, weil wir denken, wir wären von Grund auf böse. Und was bringt uns zu Gott? Die Wahrheit über unsere Identität als von einem guten Gott stammende. Wir können so sein, wie wir sind und müssen uns nicht schämen. Ich bete jetzt noch für Brot und Wein und wir erinnern uns an Jesus, der uns diese wahre Identität uns bringt und uns heilen möchte. Amen. Amen.
Vater Gott, himmlischer Vater.